Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Manchmal ist die wichtigste Sache, die man den ganzen Tag tun kann, einfach mal tief durchatmen und zu lächeln. Dieses Zitat eines unbekannten Autors habe ich im Internet gefunden und ich finde, es könnte gar keinen besseren Einstieg in diese Folge geben, in der es um das wunderschöne, aber häufig viel zu vernachlässigte Thema Entspannung geht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und wenn ich eines nicht bin, dann ist es leider Entspannungsexpertin. Deswegen habe ich mir heute wie immer fachliche Unterstützung gesucht und bin auch fündig geworden. Ich habe euch eine bekannte Stimme mitgebracht. Seit langem habe ich endlich mal wieder Martina Jungmann bei mir. Hallo Martina, wie geht's dir?
Hallo Cindy, grüß dich. Mir geht's gut, danke.
Wir nehmen ja heute relativ früh auf, aber das Wetter ist wunderschön, von daher könnte nicht besser sein.
Verspricht ein toller Tag zu werden.
Ja, für diejenigen, Martina, die dich noch nicht kennen, fasse ich einmal kurz zusammen. Du bist Diplompsychologin, Psychoonkologin, Fachpsychologin für Rehabilitation und Psychotherapeutin und auch die Leiterin unserer psychosozialen Abteilung in der Hammklinik Natal in Bad Kreuznach. So.
Ja, das stimmt. Langer Über Titel. Die vielen Jahre sammelt man diese Titel.
Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Wir haben ja bereits auch schon mal zwei Podcasts gemeinsam aufgenommen. Es ging einmal um das Thema Schlaf und einmal um das Thema Psychoonkologie. Und was hat dir mehr Spaß gemacht?
Schlaf ist natürlich mein Steckenpferd.
Ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Ja, da passt die Entspannung heute ja auch wieder sehr gut.
Genau.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und auch alle draußen können sich freuen, denn am Ende dieser Folge haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch, also bleibt bis zum Schluss dran. Ja, und auch Martina, wenn du zum dritten Mal bei mir bist, bleiben dir auch heute meine drei kleinen Fragen nicht erspart.
Ich habe es befürchtet.
Ja, aber ich bin sicher, du wirst es wieder mit Bravour meistern. Bist du bereit?
Ja. Eine Challenge am Morgen.
Ja, auf jeden Fall. Und eine Sache haben wir noch gar nicht verraten. Heute ist tatsächlich Rosenmontag und wir befinden uns, also beziehungsweise du befindest dich in der Faschingshochburg Bad Kreuznach im Nahtal. Und deswegen meine erste Frage, was war denn dein bisher schönstes Faschingskostüm?
Da muss ich mal zurückdenken. Ich erinnere mich natürlich besonders gern an die Gänseliesel, da gibt's auch ein Foto von.
Oh!
Und so mit langen roten Zöpfen und mit so einem dirndl-ähnlichen Kleid und eine Gans. Meine Mutter hat gerne genäht und die hat uns dann jedes Jahr mit einem Kostüm ausgestattet. Ne? Das war immer schön.
Ja. Das glaube ich. Ich hatte mal ein ganz, ganz tolles Cinderella-Kostüm. Mein Name ist ja Cindy. Ich war großer Fan von der Disney-Prinzessin Cinderella und hatte damals in Disneyland Paris ihr Kleid als Kostüm mit nach Hause bekommen. Und ach, ich war so stolz darauf. Ich habe es am liebsten immer getragen.
Glaube ich. Ja.
Ah, und die zweite Frage. Was war denn das merkwürdigste oder interessanteste Geschenk, das du jemals erhalten hast?
Also kann ich mich jetzt an merkwürdig irgendwie gar nicht so wirklich, da fällt mir gerade gar nichts so ein. Also meine Geschenke sind eigentlich, meistens werde ich ja gefragt, was wünschst du dir? Und dann gebe ich so ein paar Ideen und dann wird es auch gerne so angenommen. Also dass ich so mit irgendwas Unangenehm oder Komischem überrascht worden wäre, kann ich mich jetzt nicht entsinnen.
Das ist gut. Ja. Meine Freundin hat neulich ganz tolle Beispiel von Socken geschenkt bekommen, aber das war auch ein ganz, ganz besonderes Exemplar. Das war lila. Oben am Bund war aber ein riesiger grüner Rüschenkranz, der sich so auch 10 Zentimeter um den Knöchel gewoben hat. Das war schon sehr speziell.
Vielleicht was für den Sommer.
Ich weiß es nicht, weil also die Freundin trägt eigentlich sonst gerne gedeckte Farben, aber
Ach
das ist auf
so.
jeden Fall ein Statement gewesen. Und auch schon die allerletzte Frage. Hast du eine besondere Tradition oder ein Ritual, das du in deinem Alltag pflegst?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich nach Hause komme, mir einer von den beiden Katern erstmal direkt entgegenkommt und mich zum Spielen und Schmusen auffordert und sozusagen mein Ritual vorgibt, ne? Katzen haben ja auch so ihre Rituale und ich bin jetzt nicht so ein Ritualer, also so ein Typ dafür, aber ich lasse mich natürlich total gern drauf ein, ne? Weil es hat ja auch ganz viel mit Entspannung im heutigen Thema zu tun, ganz woanders zu sein und auch gerade Katzen mit Katzen spielen, Katzen streicheln ist ja auch was Wunderbares, ne? Und das
Ja,
bringt mich dann auch gleich so ein bisschen runter.
das stimmt. Ich glaube, du hattest in der letzten Folge auch schon von deinen Katzen erzählt. Jetzt hast du den Stempel weg, Martina.
Stimmt.
Jetzt bist du die
Ja.
Katzenfrau. Die Entspannung ist natürlich jetzt die super Überleitung zu unserem heutigen Thema. Ja, ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich bin keine Expertin im Thema Entspannung. Ich muss mir da wirklich reumütig selbst mal an die Nase fassen. Mir fällt es total schwer zu entspannen, obwohl ich jetzt im Gegenzug nicht sagen würde, dass ich mich unbedingt gestresst fühle. Aber ich bin irgendwie immer in so einem Erledigen-Modus. Ich renne von einem To-Do zum nächsten und manchmal sind es gar keine richtig wichtigen To-Dos, sondern eher so selbst auferlegte Dinge, die vielleicht auch Zeit gehabt hätten, an einem anderen Tag erledigt zu werden. Aber ich mache dann die Dinge manchmal selbst zur Priorität. Ich denke, ich müsste meinen Tag besonders effizient gestalten und ich dürfte mir dann erst gestatten, mich auf die Couch zu setzen und zu entspannen, wenn ich für mich entschieden habe, dass ich einen produktiven Tag gehabt und alles erledigt habe. Ja, und dann bin ich halt meistens schon komplett geschafft vom Tag und im schlechtesten Fall schlafe ich direkt ein. So ist das häufig bei mir. Meinst du, das geht mehreren so? Bin ich damit alleine?
Ich glaube, du bist ein wunderbares Beispiel für 90% derjenigen, die diesen Podcast hören.
Puh, Glück gehabt.
Das ist ein so unglaublich großes Thema, auch in unseren Beratungen in der Rehabilitation und sicherlich auch für die Menschen danach, weil was du beschreibst, ist eigentlich so, wir würden sagen, unser Antriebssystem. Was treibt uns an? Was ist uns wichtig? Und dir geht es um Effizienz, manchen geht es um Hilfsbereitschaft, anderen geht es um Familie und Freunde, anderen geht es wieder um Geld oder Ordnung, Sauberkeit. Also wir haben da so unsere Einstellungen, unsere Prägungen und die Bereitschaft, quasi davon loszugehen, loszulassen und zu sagen, so jetzt ist gut, jetzt entpflichte ich mich mal. Die ist eben vielleicht am Ende des Tages, wenn der Körper endlich sagt, so müde, ne? Oder aber gerade das Gegenteil, das macht nämlich dann Druck, wenn Menschen, die nach der Krebstherapie erleben, dass sie eben nicht mehr die Menge schaffen, dann in noch stärkeren Stress kommen, weil sie eben merken, dass diese Ziele und Wünsche und eigenen Erwartungen sie da nicht so entsprechen für eine ganze Weile eigentlich auch, ne? Auch über die Reha hinaus noch.
Ja, das sind wir ja auch bei dem großen Thema. Es ist ja eine Sache, wenn man sagt, wie ich, diese einfachen auferlegten Stress hat, Dinge, die ich aber auch eigentlich auch schaffen kann. Aber wenn man dann, wie du sagst, eben im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung auch einfach nicht mehr kann und sich vielleicht selbst nicht mehr so treu bleiben kann, wie man das von sich gewohnt ist, ne?
Genau, richtig.
Und wie ist das bei dir? Kannst du entspannen, so als Entspannungsexpertin? Fällt dir das leicht, mal eine 5 gerade sein zu lassen? Weil ich finde immer, bei anderen, da sage ich das ganz oft so, komm, entspann dich mal. Das ist heute nicht mehr so wichtig. Nur bei einem selbst finde ich das immer sehr schwer.
Da fange ich einfach mal ganz von vorne im Sinne der, was ist denn eigentlich Entspannung an, ne? Weil ich würde von mir behaupten, dass ich schon ganz gut gelernt habe über die vielen Jahre, nicht nur der täglichen Anwendung von Entspannung hier im Haus, sondern auch für mich selber sowas wie so eine Grundentspannung erreicht zu haben. Mhm. Die habe ich entwickelt, glaube ich, auch jetzt so im Rückblick. Ne? Als ich so zwischen 20 und 30 war, hatte ich die überhaupt noch nicht. Ne? Und wenn wir das jetzt mal psychophysisch betrachten, was Entspannung eigentlich ist, dann würde ich sagen, stell dir mal ein Gummiband vor. Und wenn du dran ziehst, dann entsteht Spannung in dem Band. Aber nicht nur das Band, sondern auch die Muskulatur ist ja angespannt. Ne? Das heißt, eigentlich reagiert oder ist der Körper und die Psyche und der Geist in der Lage, entsprechend den Anforderungen unseres Alltags so zu reagieren, dass wir punktgenau angespannt sind oder auch entspannt sind. Also ich will mal sagen, zu wenig Anspannung ist Monotonie, ist auch wieder schlecht, zu viel Anspannung ist Stress und irgendwo haben wir in der Mitte so das Optimum von Spannung, wo wir bereit sind, den Anforderungen zu genügen. Und dann gibt's eben auch die Ruhe, die Gelöstheit. Auch das ist in der Regel möglich, dass wir diesen Zustand eben auch haben können. Die meisten haben den natürlich nur im Schlaf, im günstigsten Falle. Aber man kann sich natürlich auch angewöhnen, diese schlafähnlichen tiefen Entspannungszustände über den Tag einfach auch mal aufzusuchen, um dann wieder Ruhe und Kraft zu finden. Der Begründer des autogenen Trainings, der Schulz, der hat gesagt, Spannung ist Kraftverbrauch und Entspannung spart Kräfte. Und genau das lernen eigentlich unsere Rehabilitanten, dass sie merken, wenn sie in so einem tiefen, entspannten Modus sind, ohne einzuschlafen, dass sie danach wieder mehr Kraft haben.
Und wenn man dann sagt, das ist dann dieses Loslösen aus diesem Angespannten, aus dieser erledigen Situation, ist dann einfach Entspannung quasi das Gegenteil von Stress?
Ja, das könnte man vielleicht jetzt mal so allgemein sagen, aber Entspannung würde ich sagen, es sind auch drei verschiedene Ebenen. Es gibt auch Menschen, die können körperlich absolut runterfahren, die Muskeln sind absolut entspannt und dennoch geht der Geist noch so in seinem Karussell herum. Was aber auch schon mal ein guter Anfang ist, würde ich sagen. Psychophysisch, also auch vom Gefühlserleben her, würde man ja Entspannung als Wohlbefinden, als in der Mitte sein, also ausgeglichen sein, würde man ja vielleicht auch noch auf das Psychische dann auch beziehen. Mhm. Und es gibt durchaus Menschen, die können traurig sein und trotzdem muskulär entspannt. Also es muss nicht den ganzen Menschen betreffen, aber einzelne Ebenen vielleicht. Ne? Mhm. Was ich auch nochmal wichtig finde, dass wir ja verschiedene Instanzen im Gehirn haben. Also vielleicht kennst du so eine Situation, wo du mal plötzlich so einen Schreck bekommen hast, so ein unvermittelter Knall, Silvester, oder du hast den Gedanken, dass du was ganz Wichtiges vergessen hast. Und es gibt ja diesen Spruch, es fällt mir siebenteils ein. Also manchmal durchflutet uns dann so eine Hitze durch den Körper in dem Moment. Und das ist ja das volle Adrenalinprogramm. Ne?
Ja, das kenne ich tatsächlich sehr gut.
Ja, und da würden wir Psychologinnen und Psychologen sagen, das ist das Alarmsystem. Also es ist eine plötzliche Situation. Wir wissen, wir orientieren uns, wir kriegen einen Schreck, die Muskeln spannen sich an, Adrenalin wird produziert und in dem Moment, wo wir dann merken, ach, ist vielleicht gar nicht so wichtig oder es ist unbedeutend, dann kommen wir wieder in die Ruhe rein. Das Alarmsystem, würden wir sagen, ist auf Selbstschutz gerichtet und wir prüfen die Umwelt nach möglichen Gefahren und da wird Energie bereitgestellt und das kann auch dann auch gleich wieder entspannen, wenn die Gefahr oder die potenzielle Gefahr vorbei ist. Und da ist vielleicht auch noch so die Überleitung zu Menschen nach einer Krebserkrankung und Krebstherapie, dass dieses Alarmsystem manchmal im Hintergrund läuft wie im Auto so ein Kriechstrom. Weil die Idee, dass diese Krankheit wiederkommen kann, ist ja dann in den Köpfen drin und manche können das wirklich ziemlich stark reduzieren, aber viele können das eben auch nicht und dann läuft das wie so eine Spannung immer so im Hintergrund. Ne? Mhm. Dann haben wir jetzt eigentlich diese beiden Systeme schon mal benannt, die in den Stress führen und vorhin hatten wir das Antriebssystem und jetzt haben wir das Alarmsystem noch mit. Und die Gegensteuerung ist dann eben alles, was uns beruhigt, entspannt, was Genuss bedeutet, ne? Und das kann so vieles sein.
Ja, du hast jetzt eben auch schon gesagt, mit der Überleitung zu unserer Zielgruppe mit Patienten mit und nach Krebs. Wieso ist denn die Entspannungstherapie auch in der Reha so wahnsinnig wichtig als Bestandteil für Krebspatienten in der onkologischen Reha?
Also was ja bei Krebs so besonders ist, ist einmal diese potenzielle Bedrohlichkeit der Erkrankung, die dieses Alarmsystem einfach auch ansteuert und dann natürlich auch diesen lang andauernden Stress, weil die Therapien zum Teil ja Monate dauern. Das heißt, es kommt dann nicht nur das Adrenalin, sondern auch das Cortison dann noch ins Spiel und da häufen sich dann natürlich auch Schlafstörungen, also die Auswirkungen des Cortisons oder der Chemo oder der Bestrahlung. Irritationen des Schlafs sind eben da sehr häufig und irgendwann durch diese Dauerbelastung werden dann auch Reserven mobilisiert und die Menschen erschöpfen einfach auch über die Zeit. Und das ist wichtig, in der Reha mal so 3 Wochen zu haben, wo man mal alle Verantwortung vielleicht für Familie oder für die Dinge, die sonst noch so wichtig ist, draußen lassen kann und sich dann wirklich mal besonders gründlich auch zu erholen. Ne?
Ja, ich glaube, weil neben all dem, was eine Krebserkrankung mit einem macht, ist ja das, was man vorher ist. Also wie bei mir im Beispiel dieser erledigende Typ, das haben die ja trotzdem noch in sich. Und das ist ja nicht auf einmal weg, nur weil man diese Erkrankung hat. Und ich glaube auch da, diese zusätzlichen Verpflichtungen oder vermeintlichen Verpflichtungen, wie du es eben schon genannt hast, Familie, aber auch sowas wie Haushalt und Ordnung, das ist ja nicht weg dadurch, ne?
Ganz genau, richtig. Und das sagen auch viele, die hierher kommen, dass sie eben nicht nur diese Erkrankung durchgestanden haben, sondern da sind vielleicht Kinder, da sind ältere Menschen, die man noch zu versorgen hat oder die man versorgen möchte auch. Beruf, ne? Viele kriegen jetzt dann auch hier in der Reha Druck und denken, sie müssten nach der Reha direkt wieder in die berufliche Situation einsteigen. Das versucht man natürlich auch gleich so ein Stück wegzunehmen, diesen Druck, dass die meisten, sage ich jetzt einfach mal, ja auch noch Zeit haben, wenn sie in der Reha waren, so eine Rekonvaleszenzzeit, also so eine Erholungszeit noch hinten dran sich zu genehmigen. Das hat aber auch der Stress oder auch das Nicht-Entspanntsein hat natürlich auch viel mit der wirtschaftlichen Situation zu tun, wo es dann auch wichtig ist, und das ist ja auch eine Podcast-Folge, die sozialrechtlichen Informationen und da eine Entlastung zu schaffen. Und wir erleben aber immer wieder auch das genaue Gegenteil, Menschen, die von einer Krebserkrankung betroffen sind, aber total resilient. Also resilient ist ja so der Fachbegriff für seelische Widerstandsfähigkeit, also die genau super damit klarkommen und auch egal welche Erkrankung und welche Schwere der Erkrankung, die einfach da total stabil durchgehen, ne? Die optimistisch sind, die für sich einstehen, die in der Lage sind zu kommunizieren, die einfach so eine Flexibilität auch besitzen und genau dieses Programm, ich möchte eigentlich dieses und jenes, also dieses Antriebsprogramm auch flexibel steuern können, ne? Da sind wir auch immer wieder überrascht.
Manche Menschen sind schon wirklich beeindruckend, was sie auch irgendwie alles auf sich nehmen können und wo vielleicht jemand anderes schon dran zerbrochen wäre.
Ganz genau.
Und welche professionellen Entspannungsverfahren gibt es denn so generell oder welche gibt es denn in der Reha bei uns?
Ja, also es gibt diese klassischen Entspannungsverfahren, das autogene Training und die progressive Relaxation. Und in Bezug auf die Krebserkrankungen war ja auch sogenannte Visualisierung sehr populär. Oder auch manches aus der Hypnotherapie oder aus so Distanzierungsübungen und letzten Endes die fernöstlichen Techniken wie Yoga, Qigong oder auch Meditation, Achtsamkeit, Selbstmitgefühl sind so in den letzten Jahren populär geworden in der Onkologie. Und hier in unserer Klinik sind wir nach wie vor bei den klassischen Methoden, also wir vermitteln das autogene Training, die Muskelentspannung nach Jacobsen, Wir verwenden aber auch in einzelnen Sitzungen Visualisierung. Es hat sich auch bewährt, solche Vorstellungsübungen mit hineinzunehmen. Und fernöstliche Therapien hier in unserer Klinik Qigong und Yoga wird angewendet. Und wir haben uns angewöhnt, in unseren Vorträgen oder Gruppen immer mal so eine Achtsamkeitsübung reinzustreuen. Also wir haben nicht so ein Achtsamkeitsprogramm, sondern wir streuen das so in den einzelnen Sitzungen ein.
Aber es ist schon auch ein breites Angebot. Das heißt, man kann sich da auch ein bisschen durchtesten oder bekommt man das von Anfang an zugewiesen, was ist für mich das geeignete? Weiß der Arzt das oder kann ich da mich selbst mit einbringen?
Ja, ich sage immer, man gerät zufällig in so eine Krebserkrankung und war noch nie in der Reha und muss plötzlich sich mit so vielen fremden Dingen beschäftigen. Ne? Die wenigsten haben ja schon Erfahrung in Kunst, Tanztherapie, Entspannungstherapie und was sonst noch alles. Und da finde ich es immer gar nicht mal so schlimm, wenn man noch nicht so genau weiß, ob man da jetzt für geeignet ist oder nicht, sondern es einfach auszuprobieren, zu fühlen und schauen, kann ich mich darauf einlassen. Ne? Und der Arzt, der guckt natürlich im Aufnahmegespräch, wie körperlich belastbar ist denn jemand. Und wenn jemand in der Lage ist, Qigong oder Yoga zu machen, weil er der Blutdruck ist stabil und man kann eine Weile stehen, ohne dass man da Probleme kriegt, dann wird er sicherlich auch erstmal solche etwas körperorientierten Entspannungsverfahren verordnen. Und autogenes Training und progressive Relaxation finden ja in einem gemütlichen Stuhl statt, ohne groß, also nicht viel Bewegung, autogenes Training komplett ohne Bewegung, PR so ein bisschen mit. Und da profitieren natürlich Menschen, die auch gerne mal ruhig sitzen können. Das kann ja auch nicht jeder, ne? Und die auch gerne wirklich so körperlich zur Ruhe kommen möchten. Ja, insofern entscheidet das der Arzt und der Patient kann natürlich auch selber sagen, ich glaube, das kann ich nicht. Oder wir sagen natürlich auch immer, sie haben den Führerschein auch nicht nach einer Fahrstunde gemacht. Der Körper wird es schon lernen, wir sind da ziemlich sicher. Aber wir würden auch nicht im Wege stehen, was zu verändern, wenn der Patient sagt, das ist nicht so für mich. Dann probiert er was anderes aus.
Ja, also da kann ich kurz von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Wir haben ja im Rahmen unserer Hammkliniken-App haben wir ja auch Entspannungsübungen aufgenommen. Damals auch unter anderem mit dir, also auch da für alle, die gerne eine Entspannungsübung sich von dir anhören möchten, können das entweder am Ende der Folge als kleiner Teaser oder auch in unserer Hammkliniken-App tun. Und ich muss sagen, bei der ersten Aufnahme, die ich getätigt habe, ich habe versucht, immer mitzumachen, ist mir das wahnsinnig schwer gefallen. Und je mehr ich mitgemacht habe, desto besser konnte ich entspannen. Und am Ende, und da komme ich auch gleich zu meiner späteren Frage, bin ich sogar fast eingeschlafen. Das war für mich schon ja bemerkenswert, weil ich dachte, ich wäre nicht so empfänglich für sowas. Also von daher an alle da draußen, die sich auch noch nie an sowas rangewagt haben und so wie ich sind und sagen, nee, also das ist jetzt nichts für mich, ich kann da nicht still sitzen bleiben und da habe ich auch keine Lust drauf. Es tut gut, gebt euch mehrere Chancen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja, genau. Und das ist auch das, was wir oft hören in unseren Kursen. Also ich kann vielleicht auch noch mal kurz sagen, dass wir bei der Muskelentspannung und beim autogenen Training Kurse anbieten, das autogene Training als geschlossene Gruppe, wo die gleichen Personen viermal zusammenkommen und das üben. Das baut sich auch auf. Das autogene Training ist so typisch dafür, dass man nach und nach die Grundstufe lernt. Also was ich sagen wollte, ist, dass da Menschen immer wieder sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich das kann. Ich habe immer geglaubt, ich bin zu nervös dafür und genießen das so sehr. Und da haben wir also wirklich schon viele davon überzeugt. Und deswegen bin ich auch der Meinung, eigentlich kann es jeder lernen. Das ist wie beim Autofahren. Der eine braucht 5 Stunden und ist schon sicher. Der hat vielleicht schon mal auf dem Traktor geübt oder so, ne? Und andere brauchen 20 Stunden. Aber letzten Endes kann es jeder lernen. Es ist ja ein natürlicher Zustand.
Mhm. Voraussetzung ist dann wahrscheinlich auch das Wollen.
Ja.
Aber es sind alles Gruppentherapien, unsere Entspannungsverfahren, oder wird auch irgendwas in Einzeltherapie
Also wir haben ja wirklich die besondere Möglichkeit, das finde ich auch ganz toll, dass auch Physiotherapeuten und auch eine Schwester Entspannungsexperten sind hier im Haus. Und unsere Schwestern haben sich da jetzt Sprechstunden einfallen lassen. Und eine dieser Sprechstunden ist eben auch bei der Entspannungstherapie noch Tipps zu geben. Und manchmal kommt dann auch die Schwester und sagt, wissen Sie was, ich kann Ihnen auch mal eine Einzelsitzung geben. Also gerade Menschen, die Probleme haben in der Gruppe, wenn es hüstelt und wenn Geräusche mal da sind. Na, es ist natürlich eine Herausforderung am Anfang, diese Geräusche irgendwie so auszublenden. Man ist ja noch sehr auf einem hohen Anspannungsniveau und dann stört einen ja die Fliege an der Wand. Und das finde ich dann ganz toll. Dann kann man also in Einzelfällen auch mal im eigenen Zimmer von der Schwester in so eine, oder auch im Entspannungsraum, je nachdem, in so eine Technik eingeführt werden. Ne? Aber wir weisen natürlich auch immer auf unsere Hammkliniken-App hin, denn die Aufnahmen, die du ja mit uns gemacht hast, die sind ja auch jederzeit zugänglich. Und wir haben ja diese klassischen Techniken für den Alltag mit Rücknahme, also wo man dann auch wieder gesagt bekommt, so jetzt geht's wieder zurück in den Alltag, aber auch zum Einschlafen, ne, wo diese Ansage fehlt. Und da gibt es natürlich viele Menschen, die Schlafstörungen haben, und dann empfehle ich ihnen das auch, das anzuhören, und sage dann auch immer so scherzeshalber, ich bin die Schlaftablette ohne Nebenwirkungen. Und dann, ich ermutige die Menschen, das wirklich mal auszuprobieren und auch über die App abends auch zu nutzen.
Martina, ich habe jetzt gerade ein bisschen Kopfkino. Du als Schlaftablette ohne Nebenwirkungen.
Ja.
Vielleicht wäre das nächstes Jahr was für Rosenmontag, oder?
Ja, genau.
Jetzt habe ich es im Kopf. Ich überlege mal, vielleicht erlaube ich mir den Spaß und mache ein kleines Photoshop-Experiment und stecke mich mal in ein Kostüm als Schlaftablette. Ich glaube, das mache ich.
Das ist ja lustig, ja. Ich traue dir das zu.
Das mache ich, und ihr könnt es euch dann auch anschauen. Ich werde das dann auch auf Instagram posten, auf unserem Kanal hammerstark.podcast. Da könnt ihr dann abstimmen, was das beste Kostüm für Martinas Fasching 2025 ist.
Oh weia.
Ah, um kurz vom Thema abzuweichen. Um nochmal vielleicht ganz kurz das wissenschaftlich zu begründen, kannst du uns nochmal verraten, wie diese Entspannungsverfahren wirken? Weil es bringt ja nichts, wenn nur wir sagen, naja, das ist wirklich schön und tut gut. Es hat ja mit Sicherheit auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, warum es so bedeutend gerade auch in der Onkologie ist.
Ja. Also es ist überhaupt bedeutend. Also in der medizinischen Reha sind diese Techniken ja schon lange installiert, sage ich mal. Aber auch in der Prävention, auch die Krankenkassen, alle möglichen Gesundheitseinrichtungen haben das in ihrem Präventionsprogramm. Ne? Und das autogene Training geht also in der Originalmethode auf den Psychiater Schulz zurück. Das erstmals hat er ein Buch geschrieben, das wurde erstmals 1932 veröffentlicht und ist bis heute in der 27. Auflage. Und er beschreibt also diese Herangehensweise als Versenkungsruhe noch in seinem eigenen Wort. Also sich selbst in etwas so hineinversenken, dass der Organismus, das Nervensystem zur Ruhe kommt. Und dass wir beim Üben das unbedingte Wollen und Streben zugunsten des unwillkürlichen Geschehenlassens in den Hintergrund treten lassen. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Wenn du dir die Zähne putzt, dann öffnest du willkürlich die Lippen und ziehst die Mundwinkel nach außen. Das ist also das Wollen und Streben, wenn du so möchtest. Du strebst das an, willentlich. Wenn du aber jetzt einen Witz erzählt bekommst und fängst herzhaft an zu lachen, dann ziehst du auch die Lippen nach außen, aber es ist völlig unwillkürlich. Du denkst gar nicht darüber nach. Und das zu erklären, wie wir aus dem Wollen und Streben nämlich raussteigen und in dieses unwillkürliche Lassen, Loslassen hineinkommen, dieses Geschehen lassen. Und das hat er aufgebaut, und zwar in der Grundstufe, so dass wir erstmal Formeln kommunizieren. Also ich bin ganz ruhig, dass es erstmal darum geht, sich an Ruhe zu denken, sich auf Ruhe zu konzentrieren. Und dann die Muskelentspannung dadurch fördert, indem man sich sagt, die Arme, Beine sind schwer oder schwerelos leicht. Und dann ist es ja auch so, wenn man in die Ruhe kommt, dass auch der Puls und der Blutdruck sinken und auch die Atmung kann ruhiger werden und das darauf konzentriert man sich. Also beim autogenen Training konzentriert man sich eigentlich auf die physiologischen Entspannungssignale, die der Körper sowieso aussendet. Und je öfter man das tut, umso besser kann man das dann auch hervorrufen. Also man braucht dafür Übung. Es ist ja eben ein sehr in Ruhezustand, der mit Schlaf jetzt erstmal nicht direkt was zu tun hat. Und deswegen die Gefahr des Einschlafens ist auch ziemlich häufig da, gerade wenn man es noch nicht so gut kann. Aber letzten Endes geht es darum, diese Ruhe zu erleben und wach zu genießen. Die Entspannung fördert dann auch die Durchblutung und dann kann es auch sein, dass einem die Hände und Füße schön warm werden. Und ja, das ist so das autogene Training, schon viel beforscht und schon viel Erkenntnisse darüber, dass das dazu dient, abschalten zu können, innere Ruhe hervorzurufen, Energie wieder aufzubauen, Angstgefühle zu reduzieren, aber auch den Magen, den Darm zu beruhigen, also auch das ganze Vegetativum im Prinzip zur Ruhe zu bringen.
Ist ja schon lange erforscht auf jeden Fall. Es ist scheinbar wirklich bewährt und ich finde es auch interessant, klar, wenn man entspannt ist, dass das auch so körperlich Auswirkungen hat, wie du selbst sagst, auch auf den Stoffwechsel etc., dass auch das geschmeidiger wieder funktioniert. Man denkt ja immer höchstens an, ja, ich sag mal, den typischen Bluthochdruck, Herzrasen und so weiter, was man jetzt vielleicht mit einer Anspannungssituation verknüpft. Aber dass es eben, wie du sagst, auf das ganze Vegetativum sich auswirkt, ist natürlich spannend.
Genau. Und das ist auch der Vorteil vom autogenen Training jetzt gegenüber der progressiven Relaxation. Denn den Anspruch, das ganze Vegetativum anzusteuern, hat die progressive Relaxation jetzt nicht, sondern da geht es vor allen Dingen um die Muskelentspannung. Das Verfahren wurde von dem Herrn Jacobsen entwickelt. Der begann seine Forschung schon 1908 an der Harvard-Universität in den USA und er konnte eben durch umfangreiche Untersuchungen den Zusammenhang zwischen übermäßiger muskulöser Anspannung und körperlichen und seelischen Erkrankungen nachweisen. Und er stellte fest, dass Spannung und Anstrengung immer mit einer Verkürzung der Muskelfasern einhergehen und erkannte die Entspannung als das genaue Gegenteil von Erregungszuständen. Und er fand dann halt heraus, dass die Reduktion des Muskeltonus die Aktivität des Nervensystems herabsetzt und dass eben Entspannung sich als allgemeines Heilmittel für psychosomatische Störungen und zur Prophylaxe eignen. Und dann hat er 1934 ein Buch veröffentlicht, das heißt You Must Relax. Und bei uns kam es eigentlich erst in den 90er Jahren an.
Ach ja.
Ja. Das kam wahrscheinlich schon daher, ich meine, der Schulz war Deutscher, das war dann irgendwie klar, dass der hier im Umfeld auch publik gemacht hat und er ist als Amerikaner eben erst viel später hier bei uns angekommen. Ne? Und bei der Muskelentspannung geht es eben darum, dass man Muskelgruppen anspannt, ganz bewusst, aber dann auch ganz bewusst wieder entspannt. Wir machen kleine Übungen, also wir fangen meistens mit den Händen an, anspannen, loslassen, Oberarm, rechte Seite, linke Seite, Gesicht. Und es ist eben immer wieder die Konzentration auf den Wechsel zwischen An- und Entspannung. Und das Schöne bei diesem Verfahren ist, dass man sich im Alltag ganz gut auch dann beobachten kann. Also man kann das zum Beispiel, wir haben ja ein 7 Stockwerke hohes Hauptgebäude und da steht man ja schon auch immer mal vor dem Aufzug. Und dann sage ich, wie stehen Sie denn so vor dem Aufzug? Ne, manchmal trommelt man schon mit den Fingern, oh, ich muss doch jetzt zur nächsten Anwendung. Und da wäre ja mal die Gelegenheit, das Verfahren anzuwenden und die Muskeln zu entspannen und sich innerlich zu sagen, ob ich jetzt angespannt oder entspannt hier stehe, der Aufzug kommt nicht schneller.
Das stimmt. Vielleicht können wir uns das alle mitnehmen für die nächste Wartesituation, entweder bei der Bahn, vorm Aufzug oder an der Supermarktkasse, dass wir dann aktiv versuchen zu entspannen. Ich
Richtig.
nehme mir das auf jeden Fall gerne mit.
Das ist so ein Effekt, den man auch bei der Entspannung durch die Progressive haben kann, dass man einfach viel aufmerksamer dabei ist. Ich kann sogar auch bei der Autofahrt mehr Muskeln anspannen, als ich benötige. Ich brauche zum Autofahren natürlich Spannung, aber manchmal habe ich die Schultern noch hochgezogen, dann kann ich die auch loslassen, die brauche ich dann gerade nicht. Also diese Selbstbeobachtung, die ist bei dem Verfahren einfach auch nochmal wichtig, finde ich.
Vielleicht beim Warten an der Ampel oder im Stau, wenn man vielleicht ein bisschen genervt ist, dass man nicht so schnell ans Ziel kommt, wie man sich das vorgestellt hat.
Genau. Tief durchatmen, lächeln und die Muskeln, die man gerade nicht braucht, für diesen Moment loslassen.
Genau, dann können wir eher die Wangenmuskeln anspannen und lächeln.
Genau. Wo du Wangen sagst, fällt mir natürlich der Kiefer auch ein. Also ganz wichtig ist auch in beiden Verfahren, dass man auch den Kiefer locker mal lässt, ne? Weil wir beißen ja viel die Zähne zusammen, sagt man ja so, und viele knirschen ja auch in der Nacht. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich darüber mal bewusst ist, dass man die unwillkürlich oft schon geschlossen hat oder angespannt hat und die auch mal ganz bewusst loszulassen, ne?
Dieses Bewusstsein, das ist ja eigentlich gerade bei dem Progressiven. Du hast das Buch genannt, das heißt You Must Relax. Also es ist ja quasi wie ein Befehl, entweder von jemandem, der mit einem diese Relaxation durchführt, oder auch ein Befehl an mich selbst. Ich muss jetzt einmal mich entspannen. Das ist vielleicht der Unterschied auch zwischen den beiden Verfahren.
Ja, also ich finde auch, er hat es sehr dringlich geschildert, und ich glaube auch, wenn man gesund sein möchte oder seine Gesundheit erhalten will, dann ist es wichtig, immer wieder diese Phasen zu haben, wo man sagt, so, jetzt ist Zeit für die Entspannung, you must relax. Also auch, man kann das auch lernen, wie man möchte, und auch können, wie man möchte, wenn man den Alltag, im Alltag nicht sich auch so eine Pause mal erlaubt, dann, ja, wirkt's auch nicht. Ne?
Jetzt hatten wir jetzt schon öfters mal das Thema Schlaf angesprochen. Entweder, ja, dass, wie ich in der Entspannung fast eingeschlafen bin, weil ich mich so entspannt gefühlt habe. Du sagtest aber, das passiert schon mal, dass man einschläft. Was ist denn, wenn ich in so einer Entspannungstherapie bei euch einschlafe? Ist das eher gut, weil ich dann besonders entspannt bin, oder ist das gar nicht gewollt?
Wenn man vielen, vielen Forschern, die das Ganze ja schon untersucht haben, wenn man da die Befunde liest, dann sagen die, dass gerade die Anfänger in den ersten Stunden diesen Unterschied zwischen tiefenentspannter Wachheit und Schlaf schwer hinkriegen. Das ist einfach ein Übungseffekt, der sich dann einstellt, wenn man das 6, 8, 10 Mal gemacht hat. Dann schläft man auch nicht mehr ein, dann erreicht man diese Tiefenentspannung ohne diesen Schlaf, ne? Jetzt müssen wir ja in der Reha auch sagen, die Menschen kommen erschöpft, die haben einiges hinter sich, die schlafen schlecht, sie sind übernächtigt und sollen dann auch noch wach bleiben. Das ist schon eine hohe Herausforderung, ne? Und ich würde nicht gut oder schlecht sagen, sondern es passiert, und wir weisen immer wieder darauf hin, machen Sie es sich vielleicht nicht zu bequem, man kann ja auch aufrecht sitzen, aber ich sage das immer so ein bisschen, der ein oder andere ist wirklich sehr bedürftig oder schlafbedürftig oder so, ne? Und ich würde da auch großzügig sein, ne? Es ist anders, als wenn ich so einen Kurs jetzt bei einer Volkshochschule oder sowas machen würde, wo Menschen aus dem Alltag kommen, die jetzt nicht direkt mit Krankheit betroffen sind oder nach Chemo oder sowas, ne? Da würde ich vielleicht ein bisschen strenger vorgehen, ne? Aber hier würde ich sagen, es kann passieren. Aber es gelingt auch vielen mit der Zeit, in der dritten Stunde, in der vierten Stunde wach zu bleiben. Natürlich arbeiten wir da auch hin und sagen, setzen sich ein bisschen unbequemer hin, sage ich jetzt mal, und versuchen Sie mal dabei zu bleiben, einfach, dass Sie wissen, wie die Technik einfach auch funktioniert.
Und ansonsten kann man ja zu Hause auch noch weiter üben nach der Reha mit den verschiedenen Anwendungen.
Genau. Ja.
Martina, du hast ja jetzt eben schon viel über das autogene Training gesprochen und auch über die progressive Muskelentspannung. Du hast aber eben eingangs ja schon noch von viel mehr verschiedenen Verfahren berichtet. Kannst du da auch noch mal ein paar Worte zu den verschiedenen Themen fallen lassen?
Ja, sehr gerne. In der Psychoonkologie sind ja auch diese Visualisierungsübungen sehr weit verbreitet. Der Name bedeutet sichtbar machen oder sich etwas vorstellen. Und die Wurzeln liegen unter anderem in der psychoonkologischen Herangehensweise von dem Herrn Lawrence Lechon. Der hatte damals das Buch geschrieben, Psychotherapie gegen den Krebs. Da hatte man noch vermutet, dass solche Entspannung auch sich auf die Lebenszeit positiv auswirken können, und der Carl Simonton. Und beide entwickelten ganzheitliche Ansätze zur Unterstützung von Krebspatienten und deren Angehörige. Und dieser Simonton publizierte also seine Visualisierungsmethode in seinem Buch Wieder gesund werden. Und dort wird beschrieben, dass man sich die Krebszellen beispielsweise als kleine schwache Zellen vorstellt und die Zellen des Immunsystems als starke Krieger, die Krebszellen bekämpfen können. Und diese Vorstellungen können aber in dieser Technik sehr individuell angepasst werden. Mittlerweile weiß man, dass es keine wissenschaftliche Evidenz gibt, dass die Technik die Entwicklung oder den Verlauf von Krebs beeinflussen kann. Aber sie kann nachweislich dabei helfen, Stress, Depressionen zu reduzieren, mit Schmerz umzugehen, Nebenwirkungseffekte zu reduzieren und vor allen Dingen auch die Selbstwirksamkeit und die Selbstkontrolle erhöhen. Visualisierung kommt aber auch nochmal aus der Traumatherapie zur seelischen Stabilisierung, also sich einen Ort vorzustellen, an dem man sich geborgen und sicher fühlt oder auch geschützt fühlt oder auch vorstellt, wie man so sich auf so einem auf einem Boot befindet und über einen Fluss entlang, also dass es so läuft, also positive Visualisierungsübungen. Und dann möchte ich auch noch kurz sagen, dass es auch Distanzierungsübungen geht. Also wenn wir im starken Stress sind, dann sind wir nicht so gut in der Lage, auch unsere Gedanken und unsere Gefühle zu steuern, denn unsere Stresshormone sind auch in der Lage, das Vorderhirn zu blockieren und Konzentration zu hemmen. Und da ist es auch manchmal wichtig, etwas einzusetzen, was wir Distanzierungsübungen nennen, also weg von den Gedanken. Und da gibt es dann auch so Möglichkeiten, sich vorzustellen, dass die Gedanken wie Wolken am Himmel sind, dass man sie so ziehen lässt oder dass Gedanken, dass wir die auf Blätter in den Fluss legen können und an uns vorbei wegfließen lassen. Das machen wir eben auch ganz gerne in den einzelnen Entspannungsübungen hinzu. Und ich würde auch ganz gerne noch sagen, zu dem Thema Achtsamkeit. Es ist ja eine evaluierte Methode, Achtsamkeit, oder auch, vielleicht habt ihr schon mal gehört von der MBSR, Mindful Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Da gibt es Kurse, die man dann vielleicht auch in den Shownotes, können wir das nochmal dann ansprechen. Und Achtsamkeit ist eben nicht dasselbe wie Entspannung, sondern Achtsamkeit, da geht es um eine Haltung, also nicht zu urteilen, geduldig zu sein, den Geist des Anfängers zu bewahren, loszulassen, akzeptieren, was jetzt gerade da ist und achtsam in hier und jetzt zu sein. Ich hatte ja von vorhin schon gesagt, dass wir solche Achtsamkeitsübungen mal in solche kleinen so Gruppenanwendungen einstreuen, und eine hätte ich mal mitgebracht.
Echt?
Und die, ja, eine Achtsamkeitsübung, die gerade so für Menschen, die schwer haben, aus ihrem Wollen und Streben herauszugehen, und die kommt von Tara Brach und die heißt Die geheiligte Pause. Und darum geht es jetzt einfach mal auszusteigen aus dieser Zielorientiertheit, egal was man gerade macht, ob man liest, ob man am Computer arbeitet, und einfach mal das Pause machen zu erforschen. Habt ihr Lust dazu?
Also ich habe total Lust. Ich habe total Lust darauf.
Dann machen wir es mal so. Ich finde es immer so nett, so solche schönen Geräusche zu haben. Ich habe hier mal eine Klangschale mitgebracht und ich markiere jetzt den Anfang von dieser Übung mit der Klangschale und das Ende dann auch wieder. Such dir eine Zeit aus, in der du mit einer zielorientierten Aktivität beschäftigt bist. Lesen, arbeiten am Computer, putzen, essen, am Handy rumdaddeln und erforsche für ein oder zwei Momente das Pausemachen. Als erstes unterbrichst du, was immer gerade du tust, setz dich bequem hin, und schließ sanft deine Augen. Nun machst du ein paar tiefe Atemzüge und lässt mit jedem Ausatmen alle Gedanken oder auch Sorgen oder was du als nächstes tun willst, los. Entlass alle Verspannungen auch aus deinem Körper. Schau nochmal in deinen Armen, können die noch entspannen und dein Rücken, dein Gesicht, kann sich dein Kiefer lockern. Während du nun in der Pause verweilst und darauf achtest, was du gerade erlebst und empfindest in deinem Körper, wie deine Atmung kommt und geht. Oder fühlst du dich beunruhigt oder besorgt, während du gerade aus deinen ganzen Ideen und Gedanken herauszutreten versuchst? Fühlst du dich getrieben, die Aktivität wieder aufzunehmen? Kannst du das, was in diesem Moment in dir passiert, ganz einfach zulassen? Und während du dann vielleicht noch ein, zwei oder drei Atemzüge nimmst, diesen Moment genießt, beendest du auch schon wieder diese kleine Übung und setzt deinen Tag mit dem Wichtigsten fort.
Das war wirklich so eine ganz schnelle Entspannung für zwischendurch, ne? Hat
ganz
sehr gut
genau.
Getan. Du hast eine sehr entspannende Stimme, Martina.
Ja, ich halte, also vielen Dank. Und ich halte ganz viel von diesen 2 bis 3 Minuten Übungen, so wie diese jetzt, ne? Man kann sich die ja vielleicht auch mal selber sprechen. Und da geht's ganz viel darum, einfach mal innehalten und sich erlauben, alles loszulassen und sich dabei eben dann auch wieder ganz gut zu erholen. Ne?
Das heißt, ich wäre jetzt zum Beispiel hier im Büro und würde versuchen, mit diesem Text, den du jetzt zu uns vorgesprochen hast, versuchen, als inneres Mantra mir selbst vorzusprechen, um dann runterzukommen.
Beispielsweise, ja. Oder sich den auch einfach mal aufzunehmen oder so.
Und dann mit Kopfhörern.
Ja, und dann kann man ja den Timer einstellen im Handy auf 2, 3 Minuten, dass der einen dann wieder rausholt. Oder auch, es gibt ja wunderbare Achtsamkeits-Apps mittlerweile, ganz viele. Da will ich jetzt auch nicht eine rausgreifen, wo man dann solche Klangschalentöne spielen kann, also auch 3 Minuten und dann kommt ein Geräusch, aber ich finde, das kann der Timer im Prinzip auch,
ja. Also
wenn man sowas auf dem Handy hat und dann stellt man sich das ein und man weiß ja aus der Arbeits- und organisationspsychologischen Forschung schon auch, dass 5 Minuten Pausen pro Stunde mehr Erholungswert hat als eine halbe Stunde in der Mittagszeit.
Echt?
Ja, Und wenn man jetzt nicht unbedingt 5 Minuten nimmt, sondern wenn man 3 Minuten nimmt, aber einfach mal aussteigt, gerade wenn man das Gefühl hat, es schlägt einem gerade so eine Welle über dem Kopf zusammen, man kann nicht mehr richtig denken, man ist daddelig geworden und konfus, dann ist es gerade gut, sich 3 Minuten einzustellen und einfach mal bequem auf den Stuhl zurückzulehnen, zu entspannen, durchzuatmen und dann eben die Tätigkeit wieder fortzusetzen. Das klärt sich manchmal auch was, ne?
Das ist vielleicht manchmal sogar kontraproduktiv, dann immer noch mehr zu wollen.
Ganz
Also
genau.
Ich nehme mich da natürlich nicht raus, aber es gibt so viele Tipps, die du uns hier mitgibst. Ich werde versuchen, den einen oder anderen in meinen Alltag einfließen zu lassen. Und das stimmt ja auch, wenn man dann irgendwann so gestresst ist von seinem eigenen Stress, dann wird man ja auch fahrlässig. Und dann fängt man gerade an, dann stößt man sich den Fuß oder den Ellenbogen.
Ganz genau.
Oder?
Ja, und so, genau, und sowas ist wirklich, es ist ganz schön gefährlich, kann das ja auch sein, dass wenn man da trotz Stress noch weitermacht, ne? Also mir fällt da jetzt das Skifahren ein. Es macht ja so viel Spaß, aber irgendwann ist der Körper müde und wenn man dann noch eine Abfahrt nimmt, dann ist die Gefahr, dass man sich da dann verletzt oder stürzt, ganz groß, ne? Also auf den Körper zu hören und gerade zu merken, jetzt ist er am Ende und auch der Kopf ist nicht mehr konzentriert und dann lieber loszulassen und zu sagen, morgen ist auch noch ein Tag oder kurz, also auf der Piste nicht jetzt, aber im Alltag eine Entspannung zu machen und sich zurückzunehmen und nicht noch nach vorne zu gehen. Ne?
Möchtest du zur Vollständigkeit halber auch noch kurz den Unterschied zwischen Qigong und Yoga erklären, damit wir alle Entspannungsverfahren quasi abgehandelt haben?
Ja, das kann ich gerne machen. Also da in unserer Klinik ja Qigong und Yoga auch angeboten wird, kann ich kurz sagen, dass das Qigong mehr aus der traditionell chinesischen Therapie kommt und das Qi, also die Übersetzung Lebensenergie heißt und das Gong ist der Begriff für Arbeit oder auch Fähigkeit. Also man lernt mit der Lebensenergie zu arbeiten. Und auch Qigong hat natürlich eine entspannende Wirkung, eine beruhigende Wirkung in Form von Bewegung, Atmung, mentaler Vorstellung, Ton, also der ganze Körper wird da quasi genutzt, ne? Ich finde, ich merke immer so, eine Übung, die habe ich so im Kopf, das Boot aufs Meer rausschieben, ne? Also, dass man sich quasi wirklich entspannt hinstellt. Man braucht ja auch eine gewisse Kraft dadurch. Und dann aber in Verbindung mit der Atmung und mit der Bewegung der Arme beim Ausatmen sich vorstellt, man schiebt das Boot aufs Meer und beim Einatmen holt man sich quasi wieder so eine Portion frische Luft hinein, so ungefähr. Also mit vielen Sinnen ist das eine Technik, die viele Sinne anspricht. Und Yoga kommt aus dem Sanskrit, also aus der indischen Lehre. Und das Wort Yoga bedeutet Einigung, Einheit, Harmonie. Und Yoga ist eigentlich auch sehr, sehr vielseitig. Das sind Körperübungen, die heißen Asanas, Atemübungen, Konzentration und Sammlung, Entspannung und Regeneration. Und Yoga ist praktisch für alles gut, was unser Körper, unseren Geist betrifft. Yoga-Übungen dehnen unsere Sehnen, können die Muskeln anspannen und kräftigen, aber auch entspannen. Das Herz-Kreislauf-System kann entspannt werden oder positiv beeinflusst werden. Ne? Und es gibt eben sehr viele wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Yoga auch ein wichtiges komplementärmedizinisches Verfahren in der Krebstherapie ist. Ne? Genauso wie diese achtsamkeitsbasierten Stressreduktionsmethoden, die sind mittlerweile auch schon evidenzbasiert.
Mhm. Ja, toll.
Die Nebenwirkungen bei Krebstherapien können mit Yoga gelindert werden. Da gibt es eine ausführliche Datenlage dazu. Yoga ist wichtig oder kann das Fatigue-Syndrom oder es gilt eigentlich auch für die achtsamkeitsbasierten Techniken, können das Fatigue-Syndrom bessern, Lymphödeme, Ängste, Depressionen, Schmerzen. Also ich würde mal sagen, alle diese Verfahren haben eine tolle Evidenz und wir finden immer schade, dass wir nur 3 Wochen zur Verfügung haben. Ne? Ich finde manchmal, 3 Wochen ist so ein Tropfen auf einen heißen Stein, ja. Und dennoch, durch die Anleitung kann ja jeder ein bisschen erfahren, was einem gut tut. Und in der Hoffnung, das auch zu Hause weiterzumachen. Ne?
Ja, ich glaube, da haben jetzt ganz viele Hörerinnen und Hörer genickt und gesagt, oh, ich wäre auch gern länger geblieben. Hoffentlich natürlich. Aber du sagst es ja aus diesem, es ist jetzt wirklich ein großer Blumenstrauß verschiedener Entspannungsverfahren. Wenn ich sie jetzt nicht gerade in der Reha verordnet bekomme zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern wieder zu Hause bin in meinem Alltag, wann ist denn dann der richtige Zeitpunkt für so ein Entspannungsverfahren? Hast du da eine Empfehlung?
Immer wenn man den Stress, also wenn der Stress besonders hoch ist, dann sollte man sich erinnern, oh, ich mache jetzt was. Und das muss ja noch nicht mal so ein Verfahren sein. Klar könntest du dich jetzt ins Büro stellen und einmal ein Boot aufs Meer hinausschieben. Das könntest du wahrscheinlich schon. Aber vielleicht könntest du auch für 3 Minuten innehalten oder das autogene Training, wenn man das kann, dauert ja auch insgesamt nur 10 Minuten. Das sind ja gerade auch Verfahren, die man gut im beruflichen Kontext dann anwenden kann. Und deswegen ein Zeitpunkt, also wirklich, ich sage, das ist jetzt nicht unbedingt Spaß, sondern wenn man merkt, man wird fahrig, also wenn man merkt, ich brauche das jetzt, dann auch sich diese Pause zu erlauben. Ne? Was auch hilfreich ist, wenn man so einen Kurs hat, also wenn man in irgendeinem Zusammenhang einen Achtsamkeitskurs machen kann oder einen Yoga-Kurs, dann hat man natürlich abends auch in der Woche immer eine bestimmte Zeit, in der man das übt, vorm Schlafen gehen. Also ja, ich würde sagen, aber vor allen Dingen das wirklich in den Tag einbauen, ne?
Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, wenn man damit quasi einschlafen will, dann hat man diese Rücknahme nicht mehr. Das bedeutet, man sagt jetzt nicht, wie du das eben gesagt hast, die Entspannungsübung ist jetzt vorbei, sondern man lässt sie quasi auslaufen und hilft dann dabei, in den Schlaf zu finden. Das heißt, von der Entspannung in den Schlaf.
Richtig.
Und wir haben es ja jetzt eben schon geübt, man kann sich ja auch spontan entspannen. Hilft das dann auch in diesen ganz extremen Stresssituationen, wie zum Beispiel vor einer Prüfung, vor einem Auftritt oder vor einem Vortrag? Ist es dann auch gut, diese 3-Minuten-Übung schnell zu machen, um richtig runterzukommen?
Schnell mal eben, ne?
Ja.
Ja, ich vergleiche das immer, wenn man ein Entspannungsverfahren übt. Das ist wie, um wieder beim Skifahren zu sein, mit dem Flug über über die Anfängerpiste vorsichtig runterzurutschen. Ne? Das ist das Anfang. Wenn du es noch nicht geübt hast und dann auf die Riesenslalompiste gehst, dann wirst du das nicht schaffen. Also das soll heißen, wenn du ein Verfahren noch nicht gut beherrschst und dann den Anspruch hast, schnell mal eben vor der Prüfung, dann könnte es sein, dass du das nicht so gut abrufen kannst.
Das heißt, weil ich dann nicht mehr genug konzentriert bin?
Ja, das natürlich kannst du jetzt sagen, jetzt atme ich ganz tief durch und spreche mir gut zu und ich habe schon vieles geschafft und auch das werde ich jetzt schaffen. Also natürlich gibt's Möglichkeiten, sich selbst gut zuzureden durch Atemübungen, sich runterzuholen. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass Verfahren auch erst dann zu so einer Reaktion, konditionierten Reaktion führen, wenn man sie gut geübt hat. Und es kann sein, dass das dann in so einer schwierigen Situation nicht so gut gelingt.
Ja, das stimmt. Ja.
Na, aber grundsätzlich ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen vor solchen spannenden Situationen, dass man da Mechanismen findet, die einen so ein bisschen runterholen. Ne? Das ist ja bei der Nachsorge auch so, wenn man wieder vor so einer spannenden Nachsorge ist, dass wir dann empfehlen, einen guten Duft mitzunehmen, Aromatherapie, also das, was wir als seelischen Notfallkoffer so benennen. Ne? Oder auch zu sagen, vielleicht ein schönes Hörbuch, eine Ablenkung, irgendwas, wo wir uns wirklich wegorientieren können von diesem Stressor, der da ist, auf etwas Angenehmes, ne? Oder einen guten Geschmack, also die Sinne quasi. Und das würde vielleicht auch bei einer Prüfung funktionieren.
Ja.
Wobei ich finde auch, man braucht auch da bei Prüfungen ein gewisses Anspannungsniveau, weil wenn man zu entspannt ist, kann es auch passieren, dass man dann in der Prüfung auch nicht abrufen kann, was man da alles so sagen möchte. Also ein mittleres Niveau ist da optimal. Zu viel ist auch wieder schlecht, weil dann wieder der vielleicht auch eine Blockade kommt. Aber es ist ja nun auch wichtig. Dann die Stresshormone sind ja nicht nur negativ, sondern die verschärfen auch unsere Aufmerksamkeit und dass wir das mitkriegen und dass wir so eine Dynamik innerlich auch haben. Das ist auch wichtig.
Ja, da hast du recht. Wenn man überlegt, dann ist man auch wirklich auf das Thema fokussiert und lässt vielleicht auch die Gedanken nicht abschweifen.
Genau.
Was wir sonst ja in der Entspannung gerne machen möchten. Genau. Kannst du mir mal sagen, wieso das allgemeine Feedback der Patienten ist? Ist auf eure Entspannungsverfahren, wenn sie dann am Ende der Reha sind, vielleicht vorher keine großen Erfahrungen gemacht haben mit diesen Verfahren? Schaffen das viele? Sagen viele, boah, das war jetzt gar nichts für mich? Oder was? Wie erlebst du das?
Das weiß man jetzt so auch aus der Forschung. Also diejenigen, die besonders gestresst sind und sich auf sowas einlassen, haben den größten Effekt. Die sowieso eigentlich ganz gut entspannen können, die erleben keinen großen Unterschied zu dem, was sie ja sowieso schon können. Insofern, das erleben wir ja auch. Also das würde ich mal als Resümee, das Feedback, die unerwartet gut entspannen können oder so, ne, wie ich vorhin schon sagte, die das Gefühl haben, ach, das hätte ich jetzt nie gedacht, oder die gerade so gestresst sind, die geben auch meistens ein total positives Feedback, ne, weil die das unmittelbar erleben und genießen und die profitieren am meisten davon. Wir haben aber auch einige, die das eigentlich ganz gut können, die da Entspannungstherapie haben, weil klar, die können das schon nutzen und die mögen das auch, aber die haben dann nicht diesen Niveauunterschied im Erleben. Mhm. Ne? Die machen das auch gerne mit, aber die sind nicht so die profitieren nicht so.
Das heißt, wir können uns jetzt merken, all diejenigen, die uns gerade zuhören und jetzt in einer stressigen Situation sich befinden, gerade jetzt könnt ihr einen großen Effekt spüren, wenn ihr euch traut, damit anzufangen, wenn ihr mal reinhört in die verschiedenen Entspannungsverfahren, die wir auch in der App etc. anbieten und einfach mal drauf einlassen.
Genau.
Ja, und als meine letzte Frage, und die stelle ich natürlich auch nicht ganz ohne Eigennutz. Welchen Tipp hast du denn an all diejenigen wie mich, die sich beim Entspannen schwer tun und trotzdem gerne ein bisschen entspannter wären?
Vielleicht einmal danach suchen, was ich schon als entspannend erlebt habe. Vielleicht gibt's da die heiße Badewanne mit oder ohne Zusatz. Vielleicht gibt es eine bestimmte Musik oder auch beim Rätseln, beim Lesen oder auch den Kopf frei machen, weil man sich einfach mal erlaubt, eine To-Do-Liste zu schreiben und den Kopf dann in Ruheposition bringt, sag ich mal. Ja, also alles, was eigentlich auch schon wohltut oder ein Spaziergang in der Natur oder ein Gespräch mit einer Freundin, mit einem Freund. Also das sind ja auch schon ganz, ganz wichtige Dinge des Alltags. Und ich denke, dass jeder und jede von uns irgendwas kennt, wo er weiß, das funktioniert bei mir in der Regel schon. Und Techniken, die wir besprochen haben, sind ja sogenannte systematische Techniken. Also unsystematisch kann ja jeder durch irgendwas entspannen. Ne? Und das würde ich auch erstmal sagen, das wieder ausbauen und sich vorzunehmen, die Dinge, die ich eigentlich schon total gerne mache, immer mal wieder in den Alltag zu holen. Okay. Das finde ich total wichtig.
Ich glaube, das ist ein Tipp, mit dem wir alle ganz gut was anfangen können und einen guten Einstieg finden in das Thema Entspannung, wenn wir es ausbauen wollen und ja, verbreiten wollen in unserem eigenen Leben.
Genau.
Ja, Martina, habe ich noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ach, das möchte ich gerne nochmal drauf hinweisen? Oder glaubst du, wir haben das Thema ganz gut rund bekommen?
Ja, ich glaube, wir haben das ganz gut rund bekommen.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt zum Abschluss ja noch das Schmankerl versprochen. Und heute wird es nämlich keine Hammer-Story geben, sondern wir werden heute von der Theorie in die Praxis switchen. Du hast ja eben schon mal so eine spontane Kurzentspannung uns daraufhin mitgenommen. Und ich habe dich aber auch gebeten, schon im Vorfeld, dass du uns heute eine kurze Entspannungsübung mit in den Podcast bringst, die wir jetzt alle zusammen machen können. Aber, ein kurzes Aber, nicht alle, wenn ihr jetzt gerade am Joggen seid, am Autofahren etc., dann drückt hier gerne im Podcast ganz kurz mal Stopp und skippt ein bisschen weiter und hebt euch diese Entspannungsübung bitte für einen Zeitpunkt auf, in dem ihr euch jetzt auch die Zeit nehmen könnt, wo ihr vielleicht ganz bequem in einem Stuhl sitzt, wo ihr eine ja monotone Arbeit ausführt, wo ihr was malt etc. Und dann bin ich jetzt ganz gespannt, Martina, was du für uns dabei hast und würde sagen, leg gerne los.
Ja, danke schön, Cindy. Ich habe dabei eine etwa 7 Minuten dauernde Entspannungseinheit der progressiven Relaxation. Das heißt, wir werden jetzt in mehreren Schritten Muskelgruppen an- und wieder entspannen. Und da lade ich euch jetzt ein, euch entspannt auf einen Stuhl zu setzen, wenn ihr sogar ein Sofa oder irgendwas anderes Schönes, Entspannendes als Möbelstück da habt, es euch gemütlich zu machen. Und wenn ihr mögt, die Augenlider locker zu schließen und zu beobachten, wie euer Atem wie von selbst und ruhig geschieht. Und dann wandert eure Aufmerksamkeit bitte jetzt auf einen Arm. Bei Rechtshändern könnt ihr bei rechts anfangen, bei Linkshändern links. Und macht ihr bewusst, wie er sich gerade anfühlt. Anspannung. Spanne nun möglichst alle Muskeln des Arms an, indem du eine Faust machst und den Arm anwinkelst und so gleichzeitig Unterarm- und Oberarmmuskeln anspannst. Halte die Spannung einen Moment und mit dem Ausatmen loslassen. Lass den Arm jetzt bewusst ganz bequem, ganz locker ruhen. Den Muskeltonus ganz auf Null senken und spüre das Gefühl, das sich jetzt im Oberarm, im Unterarm, in der Hand einstellt, vielleicht sogar in jedem Finger. Gönne dir die Zeit, dass sich deine Muskeln noch ein wenig mehr lösen können. Lass die Muskeln immer entspannter werden. Und deine Atmung geht dabei ruhig und gleichmäßig weiter. Achte nun auf den anderen Arm. Wie fühlt er sich in diesem Moment an? Anspannung. Spanne nun möglichst alle Muskeln des Arms an, indem du eine Faust ballst, den Arm anwinkelst und so Unterarm- und Oberarmmuskeln anspannst. Halte die Spannung einen Moment. Und mit dem Ausatmen loslassen. Lasse nun den Arm ganz bequem und ganz locker auf der Unterlage ruhen. Spüre das unterschiedliche Gefühl im Oberarm, im Unterarm, in der Hand, in jedem Finger. Und gönne dir die Zeit, dass sich die Muskeln noch ein bisschen mehr lösen können, bis du sie schließlich ganz loslässt. Und dir vielleicht vorstellst, wie du beide Arme auf die Unterlage sinken lässt, beide Arme tragen lässt von der Unterlage, auf der sie liegen, und dadurch den Muskeltonus ganz auf Null heruntersenkst. Wandere nun mit deiner Aufmerksamkeit zu den Schultern. Ziehe die Schultern vorsichtig ganz hoch in Richtung Ohren und achte auf die Spannung in der Schulter. Halte die Spannung einen Moment und mit dem Ausatmen vollständig loslassen. Lass die Schultern sinken. Wie fühlt es sich nun an, wenn sich die Schultern ganz entspannt hängen können oder liegen. Fühle hinein in das angenehme Gefühl der Gelöstheit in den Muskeln. Und dann wanderst du nun zu deinem Gesicht. Wie fühlt sich dein Gesicht im Moment an? Anspannung. Beiße vorsichtig die Zähne aufeinander, drücke die Zunge gegen den Gaumen, kneife vorsichtig die Augen zu und spanne so viele Gesichtsmuskeln an, wie du gerade kannst. Halte einen Moment diese Spannung, mache sie dir bewusst. Und mit dem nächsten Ausatmen löst du die Spannung wieder völlig auf. Die Stirn glättet sich, die Augen entspannen. Du kannst dir vorstellen, wie du hinter den geschlossenen Augen ganz weit in die Ferne schaust. Nase und Wangen entspannt, Lippen gelöst. Und erlaube dir, den Kiefer ganz locker hängen zu lassen. So, dass sich die Entspannung über das ganze Gesicht ausbreiten kann. Während deine Atmung wie von selbst und ruhig geschieht. Und nun wandern wir direkt hinunter zu den Beinen. Suche dir wieder ein Bein aus und spanne bei diesem Bein jetzt Gesäß- und Oberschenkelmuskeln an. Zieh die Zehenspitzen zu dir, sodass jetzt auch der Fuß, die Zehen angespannt sind. Spüre die Spannung im ganzen Bein, aber nicht so, dass es dir wehtut oder zu anstrengend ist. Genau richtig, so dass du es gerade fühlen kannst. Und entspanne, indem du wieder ausatmest und die Muskeln loslässt, für das Bein eine ganz bequeme und lockere Haltung findest und nachspürst, wie sich das Loslassen anfühlt in der Gesäßhälfte, im Oberschenkel, im Unterschenkel und im Fuß. Vielleicht spürst du sogar eine angenehme Wärme bis in die Zehenspitzen hinein. Schließlich wanderst du zum anderen Bein, spannst auch jetzt an, indem du die Gesäßmuskeln, den Oberschenkel anspannst, ziehst den Fuß in Richtung Gesicht, sodass auch der Unterschenkel und der Fuß bis in die Zehenspitzen angespannt ist. Halte einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen entspannst du wieder. Jetzt lässt du völlig los. Das Bein befindet sich in einer ganz bequemen und lockeren Haltung. Genieße dieses Gefühl der Entspannung in der Gesäßhälfte, im Oberschenkel, im Unterschenkel, im Fuß. Und vielleicht spürst du sogar eine angenehme Wärme in den Zehenspitzen. Und abschließend nimmst du deinen Körper jetzt nochmal wahr. Das Gesicht ist ganz locker und ganz entspannt. Die Arme und Hände sind ganz locker und ganz entspannt. Die Atmung fließt ruhig und gleichmäßig. Die Beine sind nun ganz locker und ganz entspannt. Und du kannst dir vorstellen, wie du nun getragen bist von der Unterlage, auf der du gerade sitzt oder liegst. Genieße diese angenehmen Entspannungsempfindungen, die du nun im Körper wahrnehmen kannst. Und in der Hoffnung, dass es dir wohlgetan hat, geht so eine Übung natürlich auch wieder dem Ende entgegen. Und so bitte ich dich nun, die Übung für heute wieder zurückzunehmen, indem du tief durchatmest und dich räkelst und streckst, gähnst, deine Muskeln wieder anspannst, den Kreislauf wieder in Schwung bekommst und dich ab und zu erinnerst an diese angenehme Entspannung, die du wieder herstellen kannst. Und ich danke dir fürs Mitmachen.
Das war herrlich, Martina. Hat sehr gut getan. Ja, da würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange weiter und nehmen genau diese Entspannung mit und kommen damit auch zum Ende unserer heutigen Folge. Ich muss ein großes Dankeschön sagen. Martina, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe viele Tipps für mich mitgenommen, für alle, die deine Stimme genauso entspannend finden wie ich. Und es ist keine Schlaftablettenstimme. Gibt es ja noch viel, viel mehr von deiner Stimme, wie gesagt, in unserer Heimkliniken-App im Bereich nach der Reha unter der Kategorie Entspannung. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts weiter zu sagen, als zum einen, you must relax. Und natürlich, tschüssi, macht's gut und vergesst wie immer eins nicht, ihr seid hammerstark.